Okay, es funktioniert glaube ich schon. He? Ja, genau. Und zwar möchte ich euch zum Start eine Frage stellen. Das ist eine ganz einfache Frage. Und die Frage geht so: Bist du bereit? Mega einfache Frage. Bist du bereit? Jetzt kannst du sagen ja oder nein, oder? Aber du hast noch keine Ahnung für was. Aber bist du bereit? Das wird immer wieder kommen. Während der ganzen Botschaft heute Morgen, bist du bereit? Bist du bereit? Jetzt habt ihr es schon ein paar Mal gehört. Bist du bereit? Hey, in einer Woche fangen wir eine Serie an, die heisst Essentiell. Eine Bibelkampagne hier gemeint. Ich bin mega Fan von dem. Wie das wird kommen, wie das wird sein. Und die Frage ist für dich, hey, bist du bereit? Bist du bereit für die Kampagne? Bist du bereit für Essentiell? Bist du bereit, das in dein Leben zu wirken, das aufzunehmen, was da kommt? Hey, wenn du das zum ersten Mal hörst, hier heute Morgen da bist, dann würde ich dir sagen, hey, komm an die Bibelkampagne in die Zukunft, für dass du wirklich etwas kannst mitnehmen von dieser Kampagne. Ich habe das Gefühl, ich habe das Mikrofon falsch an. Stimmt das? Okay. Also es kommt schon gut. Genau, spüre jetzt eine Rolle. Sehr gut. Also hey, bist geht es so? Ihr hört mich schon. Gut, also. Hey, bist du bereit für die Bibelkampagne Essentiell? Aber es geht noch um viel mehr. Bist du bereit, dass um das, was eigentlich geht, um die Bibel wieder zu lieben zu lernen? Um die Bibel, was da vorkommt, bist du bereit, für die Botschaften aufzunehmen, die da drinnen vorkommen? Bist du bereit, dass Gott durch das Wort, das er uns gegeben hat, bist du bereit, das aufzunehmen? Und bist du bereit, vielleicht auch, dass dein Leben durch das auf den Kopf gestellt werden könnte? Wir haben wirklich das Thema auf den Kopf gestellt heute Morgen. Und es könnte sein, dass durch die Botschaft der Bibel dein Leben auf den Kopf gestellt wird. Es kann sein, dass dein Leben durch ein paar Versen kann auf den Kopf gestellt werden. Und heute Morgen werden wir auch mit einer Person unterwegs sein, die durch ein paar Versen im Römerbrief das ganze Leben ist auf den Kopf gestellt worden. Ein paar Versen in der Bibel können extrem viel verändern. Kann ein Leben und das Leben von anderen Leuten im Umfeld von dieser Person auf den Kopf stellen. Und das traue ich noch heute zu. Ich traue Gott noch heute zu, dass er zu uns reden kann durch sein Wort. Und dass er etwas auf den Kopf stellen kann, was wir gar nicht erwarten. Im positiven Sinn. Und das ist passiert über die Jahre, wo die Bibel ist geschrieben worden, immer und immer wieder. Und ganz, ganz eindrücklich im Mensch von Martin Luther, in seinem Leben. Und in dem Martin Luther werden wir heute ein bisschen auf die Spur gehen. Wir werden ein bisschen mit ihm zusammen die Verse im Römerbrief anschauen und was es bedeutet hat. Aber zuerst nochmal die Frage für dich, bist du bereit? Bist du auch bereit, heute Morgen die Verse auf dich zu wirken? Und bist du bereit, in Zukunft Gott zuzutrauen, dass er durch ein paar Verse, vielleicht nur ein Vers, einen Abschnitt in der Bibel, egal, zu dir kann reden und dein Leben so auf den Kopf stellen, dass es positive Auswirkungen hat für dich und für dein Umfeld? Schaut, ich habe gemerkt, dass ich viel oftmals die Bibel zur Hand nehme und lese, aber irgendwie fehlt eine Bereitschaft in mir, eine innere Bereitschaft, dass wirklich Gott zu mir reden kann. Und das wünsche ich mir für mich selber. Jedes Mal, wenn ich die Bibel aufschlage, dass ich einen inneren Willen habe, ein inneres Ja zu Gott, redet zu mir. Und das werden wir auch entdecken in dieser Kampagne Essentiell. Wie das genau aussieht, und darum freue ich mich so extrem. Wir hatten verschiedene Vorbereitungen auf die Kampagne. Da ist zum Beispiel der Urs Stingelin noch gekommen. Der Urs Stingelin hatte die Leitung von Revision von Hoffnung für alle, die eine bekannte deutsche Bibelübersetzung ist, die wir heute kennen. Und die könnt ihr übrigens nachhören. So oder so, das ist cool, wir können alle Gottesdienste von uns nachhören und nachschauen. www.fegwatt.ch, ein Link. Kann man dort finden auf der Frontseite und dann kann man das so, den Vortrag von Urs Stingelin nachhören und nachschauen, wo eindrücklich gezeigt hat, wie kann man eigentlich eine Bibel übersetzen. Und der Martin Luther ist eben auch einer, der die Bibel übersetzt hat. schon einer gewesen, der aber weit vor dem Urstingelin die Bibel übersetzt hat. Nämlich 500 Jahre vorher. Also weit, weit vorher. Und das hat sehr viel bewirkt. Und ich glaube, das ist eine gute Vorbereitung, wenn man von einer Vorbereitung kann reden auf so eine Bibelkampagne. Die Vorträge, die man hatte, Bibel, Wahrheit oder Mythos, und zusammen eben mit dem Urstingelin, dem Richard Wieskind, für die sie da waren, sehr eindrücklich waren. Und heute auch der Gottesdienst über Martin Luther. Eine gute Vorbereitung auf das, was er Gott dir ganz persönlich sagen will, durch dein Wort. Bist du bereit für das? Ein paar Verse im Römerbrief haben das Leben von dem Martin Luther auf den Kopf gestellt. Martin Luther ist der Reformator, oder hat die Reformationsbewegung von Kirche sehr, sehr, sehr geprägt. Er ist ein Deutscher, ist in Deutschland geboren und er hat die Reformation vor 500 Jahren ist die ganze Bewegung gewesen. Und nächstes Jahr, im 2017, feiern wir das Reformationsjubiläum. 2017. Weil am 31.10. 1517, das ist eben genau 500 Jahre vorher, ist etwas ganz Spezielles passiert. Es ist der Martin Luther mit einem grossen Zettel an die Kirchentür in Wittenberg gegangen, hat den Nagel eingeschlagen und hat seine 95 Thesen dort veröffentlicht, die ganz, ganz berühmt geworden sind. 95 Thesen, die in dieser Zeit, wie man sich verhalten soll in der Kirche, was man soll denken, neuerdings über die Bibel, über Gott, über das Wort von Gott. Wir kommen später noch dazu. Und es hat die ganze Kirchenlandschaft in Deutschland schlussendlich eigentlich in der ganzen Welt verändert. Dem Moment, an dem 31. Oktober 2017, darum feiert man das nächstes Jahr. Und was ich heute feiern will, ist nicht unbedingt der Martin Luther oder die Reformation. Was ich feiern will, ist, dass der Mensch bereit war, dass Gott zu ihm redet durch die Bibel. Was ich feiern will, ist, dass ein paar Versen so viel ausmachen können. So viel auf den Kopf stellen im Positiven und der Mensch Aufbruch macht zu dem Jesus. Und darum möchte ich mit euch einsteigen, einfach mit den Römer-Versen und schlägt mit mir die Bibel auf, doch, wie wir sie vorher haben. Römer 1, Vers 16. Und dort kommt eine Art der Zusammenfassung vom ganzen Römerbrief vor. Ganz essentielle Stelle vom Römerbrief, wo eigentlich so ein bisschen der Paulus versucht, wie eine Zusammenfassung zu machen. Oder ja, er setzt dort den Nagel eben ein. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Vers. Römer 1, 16, wo der Paulus, der Römer, Paulus hat ja den Brief der Römer geschickt. Für Paulus war es so wichtig, auf Rom, oder? Das war wie eine Hauptstadt von allem. Von dort aus ist ganz viel gegangen. Und der Paulus war ein Stratege. Der hat strukturiert, ist der vorgegangen. Das war ein Stratege. Der wollte dort hergehen. Weil er wusste, das Evangelium muss dort her. Ich muss die unterweisen, die Leute. Und darum ist der Römerbrief etwas ganz Zentrales in der Bibel. Und dort steht aber im Römer 1, Vers 16 steht, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jeden, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für Juden, es gilt aber auch für andere, für jeden anderen Menschen. Ich werde es auch noch lesen in der Luther-Übersetzung. Wir werden noch ein bisschen vom Luther noch mehr hören, oder? Der Luther hat eine ganz deutliche deutsche Sprache geprägt. Und darum finde ich, hat er so viel Kraft. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Also das Evangelium ist eine Kraft Gott, die selig macht, nennt der Luther. Es ist eine Kraft von Gott, die selig macht. In der NGÜ heisst es eben hier, heisst es zur Rettung, genau. Es ist eine Kraft von Gott, das Evangelium zur Rettung. Und in der Elberfelder Übersetzung heisst es zum Heil. Es heisst eigentlich, dass das Evangelium eine Kraft hat, uns zu retten, uns selig zu machen. Das Evangelium hat eine Kraft. Das ist dem Paulus so wichtig gewesen. Das setzt er einen Nagel ein. Das ist eine Kraft von Gott, das Evangelium. Und es gilt uns zur Rettung. Und er sagt hier eigentlich jedem. Er sagt hier, jedem gilt zur Rettung. Jedem. Jedem Mensch, der auf dieser Welt lebt. Jedem. Er sagt zuerst den Juden und nachher genauso den Griechen. Und dass wir das verstehen, vielleicht versteht man das manchmal nicht so recht. Wieso sagt er zuerst den Juden und dann den Griechen? Einfach, dass wir das verstehen. Der Paulus geht dort eigentlich einen heilsgeschichtlichen Weg. Oder Gott ist mit seiner ganzen Heilsgeschichte, hat er das Volk Israel ausgerufen. Ausgesondert heisst es. Er hat einen heilsgeschichtlichen Weg gegangen mit dem ganzen Volk Israel. Und darum geht der Paulus so den heilsgeschichtlichen Weg in diesem Vers. Und sagt zuerst den Juden. Einfach, weil das dort auch so üblich war, dass man den heilsgeschichtlichen Weg geht. In dieser Zeit. Aber er sagt genau so den Griechen. Es spielt keine Rolle. Es ist genau so den Griechen. Es spielt keine Rolle. Es ist keine Wertung. Zuerst die Juden, die sind wie höher gesetzt. Oder so. Es ist nicht ein Vorrang, es ist einfach ein zeitlicher, zu dieser Zeit, ein zeitlicher Vorzug gewesen, den der Paulus hier macht. Dass wir das richtig verstehen. Aber es ist kein Vorrang, es gilt jedem. Jedem gilt die Kraft vom Evangelium. Genauso den Griechen, wenn man das genau anschaut, dann kann man sagen, einfach allen Völkern, der Paulus meint hier eigentlich allen anderen Völkern, die nicht zum Judentum gehören. Eben den Griechen in diesem Sinn. Also gilt es auch uns. So, das wollte ich sagen. Es gilt auch uns. Das ist so gut, oder? Paulus redet da zu uns. Hey, Gott redet da zu uns. Der Vers redet zu uns. Das ist eine Kraft vom Evangelium, die Rettung bringt. Ja, was bringt denn das Evangelium für eine Rettung? Was für eine Rettung bringt es denn? Das lesen wir weiter. Vers 17. Denn im Evangelium, da kommt gerade schon die Antwort. Von Paulus. Super, oder? Wirft euch eine Frage auf, ja, was für eine Rettung denn? Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Das ist ein Vers aus dem Habakkuk, wo der Paulus da zur Hand nimmt am Schluss. Genau. Also, Der Paulus redet da im Römerbrief von Gerechtigkeit Gottes. He? Er spricht davon, dass Gott richtet, dass er gerecht ist. Und das ist wichtig zu verstehen. Gott ist ein Gott, wo gerecht ist und heilig ist. Er steht über allem. Er ist ein Gott, der richtet, der die Sünde verabscheut, der sagt, mit der Sünde will ich nichts zu tun haben. Logisch, er ist ein Gott vom Heil. Und die Bibel redet davon, dass Gott alle Schuldigen, all die schuldig werden, und das sind wir alle, eigentlich nicht wird ungestraft lassen. Die Bibel redet eigentlich davon, dass wir nicht ungestraft davon kommen können. Weil Gott eigentlich richtet, und er wird einmal richten. Weil Gott gerecht ist und heilig, können wir echt nicht ungestraft davon kommen. Aber das ist nicht die ganze Botschaft. Das ist nicht die ganze Botschaft von dem. Ich komme auch noch dazu. Schaut, Gott wird sich sehr, sehr ungläubig machen, wenn er von seinen Geboten, die er eingesetzt hat, wenn er die nicht wird halten über uns oder über die ganze Welt. Er hat Gebote eingesetzt, die gut sind, die uns helfen. Jesus selber hat gesagt, er ist nicht gekommen, für das Gesetz aufzulösen, sondern für das Gesetz zu erfüllen. Er hat nie gesagt, das Gesetz ist nicht recht. Die Gebote sind wichtig. Gott ist ein Gott, der eben heilig ist und gerecht, der die Gebote gegeben hat und der uns nochmal richtet nach dem, was er eingesetzt hat. Aber das ist eben nicht entscheidend, schlussendlich, wenn man hier von Gerechtigkeit Gottes redet. Weil das kann uns verwirren, dass er eben mal richtet über uns und es kann uns Angst machen. Der Luther war es, wo das sehr ähnlich ist gegangen. Wir werden noch später dazukommen. Luther ist es sehr ähnlich gegangen, weil er eine Vorstellung hatte von einem Gott, der richtet und straft, wo nicht gerecht ist, schlussendlich. Wo ich muss leisten, etwas tun, immer wieder beichten, immer wieder alles bezeugen, was ich schlecht da habe, für das ich irgendwie dem Gott gerecht werden kann. Hier steht aber noch etwas anderes in diesem Vers. In diesem Evangelium zeigt sich Gottes Gerechtigkeit wirklich. Im Evangelium, dass Jesus ist gestorben für unsere Sünde. Jesus ist eigentlich der Schlüssel zur Gerechtigkeit von Gott. In Römer 3, 23. Schlägt das auf, wenn ihr es wollt. Römer 3, 23 und 24. Zwei weitere ganz entscheidende Verse, die der Paulus geschrieben hat, die eben der Martin Luther geprägt hat. Dort steht, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade, allein auf seine Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Römer 3, 23 und 24. Ganz entscheidend. Hey, durch das Evangelium, dass Jesus uns allein durch seine Gnade, allein durch Gnade, durch Gottes Gnade, dass er Jesus gesendet hat, allein durch das können wir gerechtfertigt werden vor Gott. Allein durch das. Und das ist Gerechtigkeit Gottes, die der Paulus hier hat. Das ist das Evangelium, das so entscheidend ist und das Martin Luther eben ganz verändert hat. Und jetzt tauchen wir ein in die Geschichte von Martin Luther. Und wir machen das auch mit dem Film Luther, der ist rausgekommen im 2004. Vor ein paar Jahren also ist ein Luther-Film rausgekommen und ich zeige euch ein paar Ausschnitte, die das wie verdeutlichen. Aber ich werde euch zuerst noch aus einem Buch vorlesen, wo der Martin Luther selber hat viel geschrieben, oder? Luther hat selber viel geschrieben, was er zu diesen Versen im Römerbrief selber gesagt hat, wie das ihn verändert hat. Ihr müsst euch eben vorstellen, der Luther, der hat ein Bild von Gott, wo er das Gefühl hatte, der Gott, der will mich strafen. Der Gott, der lebt irgendwie da, der ist da, Gott gibt es, ja, aber der will mich irgendwo, der hat nichts Gutes für mich übrig. Weil wenn ich immer muss gerecht vor ihm dastehen, er ist ja Mönch gewesen, ich muss es vielleicht einführen, der Luther, der hat mal ein krasses Unwetter erlebt. Das war wirklich so gewesen, der war unterwegs gewesen, und da hat Blitz und Donner gegeben. Und da ist der Luther fast getroffen worden von einem Blitz. Und da hat der Gott versprochen, schau jetzt, wenn du mir am Leben lässt, dann werde ich Mönch. Dann weihe ich mir dein Leben sozusagen. Dann werde ich Mönch. Und er ist nicht gestorben, und so ist er Mönch geworden. Er ist tatsächlich Mönch geworden. Und als Mönch hat er eben ein Bild von diesem Gott, der irgendwie ihn nicht weitergeholfen hat. Wo er mit dem Teufel gekämpft hat und das Gefühl hatte, der Teufel ist in mir und bringt nur alles Böse in mir raus. Ich habe böse Gedanken, schlechte Gedanken. Und ich kann nicht gerecht werden vor dem Gott. Es ist nicht möglich, gut zu werden. Und ich weiss nicht, vielleicht hast du das Bild auch schon von Gott. Vielleicht ist das für dich heute Morgen auch schon ein Bild, wie du über Gott denkst. Ist Gott für dich ein Gott, der dich vielleicht bestrafen will, der vielleicht gar nichts Gutes hat, parat für dich, wenn man so in die Welt raus schaut, es läuft ja alles nicht nur einfach, es läuft vielleicht schwierig. Hast du das Gefühl, Gott ist vielleicht ein Gott, der gar nicht gut will mit dir? Oder der dich schaden will? Oder der dich in eine Welt gestellt hat, wo so vieles schwierig ist und du so viel musst leiden, so viel musst kämpfen, gar nicht so viel einfach ist? Ist das der Gott? Und Luther hat so gedacht, ist das der Gott? Kann das der Gott sein? Er hat Fragen gehabt, und Fragen gehabt. Schlussendlich ist er auf Wittenberg gekommen. Und das war seine Rettung, schlussendlich eigentlich. Und er hat die Bibel angefangen zu studieren. Die Bibel hat es dann im Lateinischen und im Griechischen gegeben. Und hat die Bibel angefangen zu studieren. Und dann ist er eben auch über einen Römerbrief gestolpert. Aber nicht nur gestolpert, hat er studiert. Und jetzt lese ich euch vor, aus diesem Buch, wie er über den Römerbrief, über ein paar Verse, die er da gelesen hat, wie das ihn erschüttert hat. Dies sind Luthers eigene Worte. Mit brennendem Eifer verlangte es mich, Paulus im Römerbrief zu erkennen. Und nichts stand im Wege, als der einzige Ausdruck, die Gerechtigkeit Gottes. Denn ich vermeinte, er bedeute die Gerechtigkeit, nach der Gott gerecht ist und gerecht handelt, indem er die Ungerechten bestraft. Meine Lage war so, dass ich, obwohl als Mönch untadelig, vor Gott stand als ein Sünder mit unruhigem Gewissen. Und ich konnte nicht glauben, ich vermöchte ihn durch meine Genugtuung zu besänftigen. Daher liebte ich Gott den Gerechten und die Sünden straften nicht, sondern hasste ihn vielmehr und murrte gegen ihn. Dennoch bestürmte ich Paulus und dürstete brennend, seine Meinung zu wissen. Tag und Nacht sann ich nach dem Satz, dass der Gerechte seines Glaubens leben solle. Dann erfasste ich es, dass die Gerechtigkeit Gottes die ist, durch die Gott in Gnade und bloßem Erbarmen uns rechtfertigt. Da fühlte ich mich völlig neu geboren und durch die offenen Türen in das Paradies eintreten. Die ganze Schrift gewann ein neues Aussehen. Und wenn vorher die Gerechtigkeit Gottes mich mit Hass erfüllt hatte, so wurde sie mir jetzt unaussprechlich süß und liebenswert. Dieser Satz des Paulus wurde mir zu einer Paradiesespforte. Habt ihr gemerkt, wie ein Vers oder zwei Verse, einzelne Verse, einen Menschen so bewegen kann? Hey, ich wünsche mir, dass Verse uns bewegen können. Und etwas aufbringen, Erkenntnis bringen, noch in der heutigen Zeit, noch in der heutigen Welt. Wir schauen uns einen ersten Teil an vom Luther-Film, der genau von dem, was man jetzt so hier gelesen hat, handelt. Genau. Film ab für den ersten.
Nulla salus extra ecclesiam. Diese Debatte tobt seit über 1400 Jahren, seit den frühesten Tagen unserer Kirche. Nun hat das 5. Lateranische Konzil das berühmte Diktum des heiligen Cyprianus bestätigt. Nulla salus extra ecclesiam. Außerhalb der römischen Kirche gibt es keine Erlösung.
Professor Karlstadt, was ist mit den griechischen Christen?
Den griechischen Christen? Nun, ein frühes Kirchendokument stellt eindeutig klar, dass ein römischer Bischof und kein griechischer der Nachfolger von Petrus war. Und es war Petrus, der von Christus, unserem Herrn, als sein Stellvertreter auf Erden berufen wurde.
Dann müssen wir davon ausgehen, dass die Heiligen der griechisch-orthodoxen Kirche verdammt sind.
Ihr begreift das Wesentliche nicht.
Aber das wäre doch die unausweichliche Schlussfolgerung von Cyprianus' Anspruch. Für die griechisch-orthodoxen Christen gäbe es keine Erlösung. Oder stützt sich diese Behauptung auf eine übertrieben wörtliche Lesart von Matthäus Kapitel 16, Vers 18? Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Kirche erbauen. Und dabei finden wir zwei Verse früher, und zwar in Vers 16, die Worte, die das Fundament unseres Glaubens bilden. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Je universeller wir diese großen Worte auffassen, desto näher kommen wir doch gewiss dem Willen Christi.
Ihr wollt die Autorität eines Konzils in Frage stellen?
Ganz und gar nicht. Auch wenn 1215 das 4. Lateranische Konzil Cyprianus' Anspruch in Zweifel zog, sodass Erlösung jenseits unserer Kirche zu finden sein könnte. Allerdings nicht jenseits Jesu Christi. Furchtbar, unversöhnlich, so habe ich Gott empfunden. Er bestraft uns in diesem Leben. Übergibt uns nach dem Tod dem Fegefeuer, verurteilt Sünder dazu, für alle Ewigkeit in der Hölle zu brennen. Aber ich täuschte mich. Diejenigen, die Gott als zornig sehen, sehen nicht sein wahres Gesicht. Sie blicken auf einen Schleier, als seien vor seinem Antlitz dunkle Gewitterwolken aufgezogen. Wenn wir wahrhaft glauben, dass Jesus Christus unser Erlöser ist, dann haben wir einen Gott der Liebe. Und wer auf Gott, unseren Herrn, vertraut und glaubt, sieht sein freundliches Herz. Und wenn der Teufel euch eure Sünden ins Gesicht wirft und erklärt, dass ihr Tod und Hölle verdient hättet, sagt ihm dies. Ich gebe zu, dass ich Tod und Hölle verdient habe, na wenn schon. Weil ich einen kenne, der für mich gebüßt und der alle Schuld für mich auf sich genommen hat. Sein Name ist Jesus Christus, Sohn Gottes. Und wo er ist, oh ja, dort will auch ich sein.
Genau. Sehr gut, ja. Als der Luther hat irgendwie gemerkt, Erlösung finde ich nicht in dieser Kirche, wo ich bin. Ich finde keine Erlösung dort, wo ich irgendwie danach gesehnt habe, als Mönch. Er hat gemerkt, ich finde Erlösung nur in der Gerechtigkeit Gottes vom Evangelium, in dem Jesus Christus. Luther hat wie eine innere Bekehrung erlebt. Oder hat wie in den Römerversen eine innere Bekehrung erlebt. Anders kann man es nicht beschreiben. Und er hat wirklich den Jesus wie als sein neuer Herr und sein neuer Retter ins Leben aufgenommen. Und ich glaube, das ist noch für heute uns genauso möglich. Und wir brauchen wie eine innere Zuwendung zu diesem Gott, wie eine innere Bekehrung. Wie etwas, wo wir sagen, jawohl, Jesus, du sollst ab jetzt Herr sein über meinem Leben. Nicht mehr der gerecht richtend Gott, der uns strafen will. Nicht mehr das Bild, das ich allein habe, sondern der Jesus, der durch sein Leiden und durch sein Sterben alles hat auf sich genommen, wo mir eigentlich hätte zugestanden. Meine Frage für dich heute Morgen ist, bist du bereit? Bist du auch bereit, wenn du das vielleicht zum ersten Mal gehört hast? Bist du bereit, die Gnade, wo Gott erwiesen hat, durch Jesus anzunehmen? Vielleicht hörst du das zum ersten Mal. Da würde ich dich fragen, bist du bereit? Bist du bereit, das so anzunehmen für dein Leben? Und dass das dein Leben kann verändern kann? Hey, wenn du das bist und du mehr darüber erfahren willst, dann kannst du auch nach dem Gottesdienst zu mir kommen oder für Leute, die da sind, die für dich beten. Aber es ist mir mega wichtig, das vorauszusetzen, wie der Luther es erlebt hat, dass wir eine innere Bekehrung erleben, eine innere Hinwendung zu einem Gott, der sich zeigt in diesem barmherzigen Jesus. Der Luther hatte ein Problem. Sein Problem war die Kirche, die etwas predigt hat, das er nicht wollte. Er hat von dem predigen, was er da predigt hat. Er hätte so können in Wittenberg. Aber er hat gemerkt, die Kirche, die römisch-katholische Kirche, redet von etwas, wo ich nicht dahinter stehen kann. Er hat wirklich ein Problem gehabt. Die Kirche hat Geld gebraucht für neue Bauten. Und sie hat irgendwie die Menschen ausgenutzt. Ihre Naivität, ihr Unwissen, das, was sie nicht gewusst haben, weil sie die Bibel auch nicht haben können lesen zum Teil. Sehr viele, die weite Bevölkerung. Und die Kirche hat das ausgenutzt. Und die Kirche hat davon geredet, dass Gott eben ein strafender Gott ist. Und dass du musst Reue haben, Buße tun, beichten, Reue, beichten und Geld zahlen. Das waren die höchsten Güter gewesen, oder die höchsten, das, was die Botschaft war eigentlich von der damaligen Zeit von der Kirche. Und für Luther ist das wie eine, das hat nicht zusammengepasst mit dem Evangelium. Das ist nicht gegangen. Und das war für ihn ein Gräuel. Und jetzt eben die Ablassbriefe gegeben. Und dass wir das verstehen, was da passiert ist, was da vorangegangen ist beim Luther, dass wir das auch verstehen. Die Ablassbriefe, das waren wie Briefe, die du hast kaufen konnten, für das du zum Beispiel nicht zu lang in der Hölle musst leiden. Oder dass du jemanden, der schon bereits gestorben ist, kannst aus dem Fegefeuer, aus der Hölle rausnehmen. Dass das möglich ist. Und für das hast du einen Brief bekommen, gestempelt, wo ist irgendwie gestempelt worden von einem Kaiser von Rom, der hat gesagt, hey, durch das, dass du etwas zahlst, durch das, dass du etwas gibst, kannst du deinen Grossvater, deinen Vater, der schon gestorben ist, aus der Hölle, aus dem brennenden Feuer, vom Fegefeuer rausholen. Das war eine krasse Zeit, wo man da so von dem geredet hat. Eine mega krasse Zeit. Und Menschen haben das geglaubt. Und sie haben so Ablassbriefe gekauft. Sie sind auch Reliquien, hat man ihnen gesagt, anschauen. Zum Beispiel, es gibt heute noch das zum Beispiel das Kreuz von Jesus, dass es so Splitter gibt, wo sie abbrochen oder Bluttropfen und dass die irgendwo aufbewahrt werden auf dieser Welt, dass man die kann anschauen, dass man dann heilig wird, wenn man das sieht. Oder ein Schädel von einem Apostel Paulus oder irgend so etwas. Und die Leute haben es geglaubt. Sie haben dem nachgesäckelt und gemeint, sie werden heilig. Sie werden so das ewige Leben bekommen. Und die Kirche hat das ausgenutzt. Und Luther war das ein Gräuel. Und das war eigentlich so der Anfang der ganzen Reformation. Und dann hat er eben die 95 Thesen geschrieben. Und da schauen wir auch, hört in den Film rein, wie das vorangegangen ist.
Denkt darüber nach. Wir können predigen, bis wir heiser sind. Aber wenn wir den Menschen nicht die Liebe des Evangeliums nahebringen, dann können wir...
Einfach nicht Nein sagen. Ich sehr gut folgen.
Also, lasst uns gehen. Das hier ist für Grete.
Ausgestellt vom Erzbischof von Mainz. Woher hast du das?
Aus Jüterbog. Ich habe es in der Kirche gekauft.
Das ist nur Papier, Hanna. Diese Worte bedeuten...
Es taugt nichts?
Hab nur Vertrauen in Gottes Liebe. Und spar dir dein Geld. Kauf Grete was zu essen. Albrecht von Mainz, hochwürdigster Vater in Christo, durchlauchtigster Kurfürst. Vergebt mir, dass ich mir anmaße, euch zu schreiben. Ich erlaube es mir dennoch, weil es meine Pflicht ist, euch zu dienen und euch vor den betrügerischen Machenschaften jener zu warnen, die da behaupten, in eurem Auftrag zu handeln. Christus befahl nicht, den Ablass zu predigen, sondern das Evangelium.
Schickt das sofort nach Rom.
Den Christen soll gepredigt werden, dass der, der den Armen gibt oder den Bedürftigen leiht, hierin besser tut, als darin Ablassbriefe zu kaufen.
Wenn der Papst das Fegefeuer lehren kann, warum tut er es dann nicht um der Liebe willen, sondern für Geld?
Mein Gott, wer ist dieser Martin Luther?
Fritz,
was ist?
Dr. Luther wollte aber, dass alle das sehen.
Und alle werden es sehen.
Ihr guten Menschen von Magdeburg, klammert euch an dem Floß fest, solange ihr noch könnt. So viel Gnade für so wenig Geld.
Wenn wir Geld geben, wird für unsere Kirche hier.
Liegt St. Petrus in einer deutschen Kirche begraben? Oder der heilige Paulus? Oder sonst ein heiliger Apostel? Mit diesem Ablass hier kann ich euch von jeder Sündenstrafe lossprechen. Ja, ich rette hiermit sogar die Seele eines Mannes, der die Mutter Gottes selbst vergewaltigt hat.
Also, wir gehört am Schluss, oder? Die waren radikal, die Leute zum Teil für das Geld einzutreiben, weil sie es irgendwie auch gebraucht haben. Am Luther war das ein Gräuel. Die 95 Thesen sind gedruckt worden, man sieht das so. Und das ist vielleicht auch noch wichtig zu verstehen. Der Luther war nicht der Erste, der gecheckt hat, dass das nicht aufgeht. In der ganzen römischen katholischen Kirche. Er war nicht der Erste, zu ihm, für ihn ist es gut geworden, auch für die Übersetzung von seiner Bibel. Ihm ist es gut gekommen, dass der ganze Druck, die ganze Pressarbeit und Druckarbeit ist vorantrieben worden, etwa 50 Jahre bevor er auf die Welt kam, hat sich das extrem verändert. Man hat auch ganz kurz gesehen, so eine Druckpresse, wo die Sachen veröffentlichen und verbreiten konnte. Und es ist dem Luther sehr zu gut gekommen, dass man so Sachen verbreiten kann, im grossen Mass, dass alle es lesen und dass es alle wie mitbekommen. Und so hat es eben wie so zu einem Aufstand geführt in dieser ganzen Kirche. Und dieser Aufstand ist weitergegangen. Logischerweise haben die nicht keine Freude gehabt an diesem Luther. Und die wollten ihn beseitigen, die wollten ihn umbringen. Und er hat an einem ganz wichtigen Tag hat er müssen vorsprechen vor dem Kaiser. In Worms, das war ein ganz wichtiger Tag, dort, wo er die These, die er aufgestellt hat, eigentlich müssen widerlegen musste. Und er gesagt hat gesagt, nein, das soll nicht gültig sein, oder er ist aufgefordert worden, das soll nicht in Zukunft gültig sein. Und der Luther ist dort wie befragt worden, wie ein Verhör. Und das schauen wir uns an, wie das ist gegangen, wo er vor den Kaiser kam und die Schriften, sie vorgelegt worden, es waren nicht nur die 95 Thesen, auch andere Schriften, wo er über die Bibel redet, über das Evangelium und er vor allem über die Kirche redet, wo das Evangelium eben nicht predigt. Und das schauen wir uns an, wie das hat ausgesehen hat, wie er sich da hat müssen stellen vor einem römischen Kaiser.
Ich dachte, ihr hättet mich verlassen. Ich dachte, ich stünde wieder allein auf der Welt.
Halt still, Martin.
Ein Ausrutscher erspart dem Kaiser das Verfahren.
Ich bin hier, um dir zu helfen.
Ich scherze, weil ich mich so fürchte.
Martin, ich hoffte, dass du die Kirche reformieren und nicht zerstören würdest. Trotz all ihrer Sünden bleibt die Kirche doch die Kirche. Was ist ein Kind ohne seine Familie? Wie würde es den Menschen ergehen, ganz auf sich selbst gestellt, hilflos und verängstigt? Ich sehe mein Leben lang eine Welt, die das Böse mehr hasst, als sie das Gute liebt. Ich bitte dich, achte du auf das Gute, Martin. Sonst reißt du die Welt in zwei.
An diesem Tag, als ihr mich davon geschickt habt, auszuziehen und die Welt zu verändern, dachtet ihr damals wahrhaft, das würde nichts kosten?
Ich glaube kaum, dass er...
Das wird er wohl müssen.
Der geht auf den Scheiterhaufen, so viel ist sicher.
Erkennt ihr, Martin Luther, die hier liegenden Schriften an? Die 95 Thesen. Ein Sermon über Ablass und Gnade. Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche. Von der Freiheit eines Christenmenschen. Und dies hier an den christlichen Adel deutscher Nation. Seid ihr der Verfasser?
Ja, der bin ich.
Diese Bücher enthalten Ketzereien gegen unsere heilige Kirche. Widerruft ihr, was ihr geschrieben habt?
Ich bitte Gott, lass ihn das Richtige sagen. Ich habe...
Sprecht lauter!
Gewährt ihr mir Bedenkzeit?
Die Zeit habt ihr gehabt. Ihr hättet bereit sein müssen zu antworten.
Ich möchte die rechte Antwort auf die Frage geben, ohne das göttliche Wort zu verletzen oder mein Seelenheil zu gefährden.
Von jedem von uns darf man erwarten, dass er aufrichtig und ohne Furcht jederzeit Zeugnis ablegt. Umso mehr von euch, einem berühmten, erfahrenen Professor der Theologie.
Wir gewähren euch einen Tag. Doch morgen sollt ihr antworten.
Warum wird das nicht hinnehmen?
Er wird seine Sache vertreten, ihr werdet sehen.
Aber wie?
Ah, da ist er ja.
Er wird seine gerechte Strafe
bekommen.
Ich verlange Ruhe! 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 Martin Luther, seid ihr der Verfasser dieser Schriften?
Ja, der bin ich.
Wollt ihr widerrufen, was ihr geschrieben habt?
Ich kann nicht alle meine Schriften widerrufen, weil sie sich alle unterscheiden. Zum Ersten sind es Schriften, in denen ich christlichen Glauben und christliches Leben beschreibe. So simpel, dass selbst meine Widersacher zugeben, dass diese Werke nützlich sind. Diese Schriften zu widerrufen wäre undenkbar, denn damit würde ich anerkannte christliche Wahrheit widerrufen.
Er ist nicht hier, um Reden zu halten. sondern um zu antworten.
Der zweite Teil meiner Schriften wendet sich gegen die üblen Lehren und das verderbte Leben unserer Päpste in Vergangenheit und Gegenwart.
Nein!
Durch die Erlässe des Papstes und die Doktrinen der Kurie ist das Gewissen der Gläubigen auf das Erbärmlichste gequält und geschunden worden. Wenn ich diese Schriften widerriefe, so täte ich nichts weniger damit, als die Tyrannei zu stärken und der größten Gottlosigkeit nicht nur die Fenster, sondern auch Tür und Tor zu öffnen.
Er hat sich damit selbst verurteilt.
In der dritten Gruppe wende ich mich gegen Privatpersonen und Individuen, die der römischen Tyrannei das Wort reden und meine eigenen Bemühungen, den Glauben an Christus zu stärken, angreifen. Ich bekenne, dass ich wohl zu harsch war. Ich bin nur ein Mensch und ich kann irren. Doch wenn ihr mir diese Irrtümer mit der Heiligen Schrift nachweist, so will ich meine Schriften widerrufen und meine Bücher ins Feuer werfen.
Ihr habt nicht auf die Frage geantwortet. Ihr, Martin Luther, werdet hier nicht erneut jene Dinge in Zweifel ziehen, über die die katholische Kirche schon lange geurteilt hat. Dinge, die schon lange in Brauchtum, Sitte und Ritus übergegangen sind. Den Glauben, den Christus, der vollkommenste Gesetzgeber, geweiht hat. Den Glauben, den die Märtyrer mit ihrem Blute bekräftigt haben. Ihr wartet hier vergebens auf eine Disputation über jene Dinge, die ihr die heilige Pflicht zu glauben habt. Und nun gebt eure Antwort. Ja oder nein?
Wollt ihr widerrufen oder wollt ihr nicht?
Da eure Majestät und eure Kurfürstlichen Durchlauchten eine einfache Antwort wünschen, so will ich sie geben. Solange ich nicht durch die Heilige Schrift widerlegt werde und mit einleuchtender Vernunft und nicht durch Päpste und Konzile, die sich schon so häufig geirrt und auch widersprochen haben, ist mein Gewissen einzig dem Wort Gottes verpflichtet. Und gegen sein Gewissen zu handeln, ist weder rechtens noch lauter. Ich kann nicht. Und ich werde nicht widerrufen. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir.
Ja, ich wusste es! Ruhe!
Endlich ein Wort in den Krieg!
Gott beschütze euch, Martin Luther!
Ja, er hat die Wahrheit gesagt!
Da merkt ihr, wie das Ruhe! Zu einem Aufstand geführt hat, oder?
Ruhe!
Seine Antwort aus sein Herrenstehen, wo wirklich die Kirche schlussendlich tatsächlich getrennt hat und entzweit hat. Und wie die Päpste, die ganze Konzil, der Kaiser da ist vor Antworten gestellt worden, die er eigentlich nie hat wollen hören. Und wie vor allem der einfache Bürger, dem Martin Luther hat gefolgt in dem Sinn, oder? Und hat gesagt, genau so ist es. Wir können sie sehen, wir können sie jetzt lesen. Der hat irgendwie recht. Die Kirche kann uns nicht so schelten, kann uns nicht so unterdrücken. Nur das Evangelium kann uns frei machen. Und das ist irgendwie, das ist geschichtlich so sehr dramatisch gelaufen dann. Und wichtig vielleicht noch zu verstehen ist, das ist nicht die einzige Reformation, die ist gelaufen. In der Schweiz hat es auch eine grosse Reformationsbewegung gegeben, vom Zwingli. Und auch der Zwingli hat eigentlich Ähnliches erlebt wie der Luther. Eine Kirche, die das nicht predigt, was er wollte predigen. Und auch er hat eine Reformation vor Kirche vorantrieben. Es ist vieles politisch gelaufen. Vieles ist ganz nicht für uns zum Teil unverständlich zu dieser Zeit, wie die Kirche reagiert hat und das gemacht hat, aber es ist vieles politisch abgelaufen in der Kirche. Aber was mich so entscheidend dünkt, ist, dass der Luther eine innere Überzeugung hatte. Eine innere Überzeugung, da stehe ich und ich kann nicht anders, als den Gott zu bezeugen, der mir begegnet ist in diesem Evangelium. Das kann ich nicht widerlegen. Und da kommt das schön raus, was Paulus sagt im Römerbrief 1, Vers 16, wo wir schon gelesen haben. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich schäme mich nicht. Und ich glaube, das ist auch für uns eine Botschaft heute. Ich glaube auch, dass wir in Situationen kommen können, wo wir bedrängt werden. Wo wir bedrängt werden, auszusagen. Sei das jetzt ob durch Wort oder Tat. Das spielt gar keine Rolle. Etwas zu machen, wo vielleicht nicht recht ist. Wo wir wissen, das können wir eigentlich nicht. Oder etwas zu sagen, wo wir eben nicht wollen. Oder wo wir eben etwas wollen sagen, was so soll sein, wo wir vom Evangelium reden wollen. Und Freunde, ich wünsche mir, dass wir das heute noch sagen können. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich schäme mich nicht, das rauszutragen in die Welt. Ich schäme mich nicht, vor Leuten herzustellen und zu sagen, hey, ich kann euch nicht anders als von dem erzählen. Ich kann nicht anders als das zu bezeugen. Ich kann gar nicht anders. Weil, das hat mein Leben geprägt. Das prägt irgendwie mich immer noch. Ich habe eine innere Überzeugung. Und das wünsche ich mir für mich und für euch alle. Dass wir das sagen können. Ich schäme mich nicht für das Evangelium von Jesus, das Rettung bringt allen denen. Allen Menschen Rettung bringt denen, die sagen, jawohl, ich bin ein Sünder, ich brauche eine Rettung. Der Martin Luther hat nach dem müssen versteckt werden, weil die einen umbringen wollten. Und dann ist er auf die Wartburg gekommen, fast ein ganzes Jahr ist er da, hat er angefangen, die Bibel übersetzen. Die deutsche Bibel rauszubringen. Übrigens, der Luther war nicht der Erste, der das Neue Testament auf Deutsch rausgebracht hat. Der Zwingli ist ihm vorgekommen. Die Zürcher Bibel, die es gibt, die ist 5 Jahre vorher rausgekommen. So viel, 5 oder 6 Jahre, wenn ich mich nicht täusche. Also ist es ein paar Jahre vorher rausgekommen. Und es haben schon andere haben die Bibel versucht zu übersetzen. Aber dem Luther sein Glück war, dass es eben eine Druckpresse gegeben hat. Oder? Dass das hat veröffentlicht werden konnte, verbreitet werden, dass jeder es lesen kann. Das war sein Glück. Es hat schon Abschriften auf Deutsch. Aber eben nicht zu der Zeit, wo beim Luther war. Und das war Luther sein Glück, in diesem Moment die Bibel zu übersetzen. Und er hat das gemacht auf der Wartburg und hat sich dem angenommen. Und das schauen wir auch heute noch an. Zum Schluss der Teil von dieser Bibelübersetzung, die es ja im Prinzip heute noch gibt.
Ich wollte ein griechisches Neues Testament. Nicht diesen Schund, sondern richtige Bücher. Und ein Wörterbuch, griechisch-deutsch. Geht bitte. Und ein griechisch-lateinisches will ich auch. Es ist nicht die Zeit, Martin. Der Kaiser wird mich ja sowieso verbrennen.
Wir brennen alle. Das ist Hochverrat.
Ein neues Testament auf Deutsch zu haben? In Worten, die auch einfache Menschen verstehen?
Ja. Das ist genau das, was Rom am meisten fürchtet.
Wisst ihr, da müsst ihr dem Verfasser die Schuld geben. Sie ist ziemlich verzwickt. Worte sind wie Kinder. Je mehr Sorge du auf sie verwendest, umso mehr verlangen sie.
So wie die Frauen.
Davon verstehe ich nichts. Hier, dieser Vers aus Lukas. Es ist der Wille des Vaters, dass nichts verloren sei. Nun steht das Wort Wille aber auf Deutsch für Stärke, für Willenskraft, jemandem den Willen aufzwingen. Aber auf Griechisch steht dieses Wort aus 3 Buchstaben für Leidenschaftlichkeit, Feuer, innere Organe. Es kann bedeuten geliebt, verlangen, sogar sexuelles Verlangen.
Esst euren Brei auf.
Du hörst mir gar nicht zu. Brei bekommt auch meinen Bauch überhaupt nicht. Nicht das Wort ist das Wichtige, sondern was es über Gott sagt.
Ihr seid so viel allein hier.
Ihr seid so viel allein hier? Hervorragend, Spalatin. Vor 2 Wochen war euer letzter Besuch. Natürlich bin ich zu viel allein. Wie soll ich wohl für die Menschen schreiben, wenn ich nicht bei den Menschen lebe? Die Worte der Bibel sollten wie eine Mutter sein, die zu ihren Kindern redet.
Wer ist da? Nanu? Martin Luther?
Durchlacht.
Was denn? Lernen wir uns endlich kennen.
Durchlaucht, diese Arbeit habe ich euch gewidmet. Meine Übersetzung des Neuen Testaments. In unsere Sprache.
Ins Deutsche übersetzt. Aber das trennt uns auf ewig von Rom. Endgültig.
Ich habe immer die Einheit der Christenheit angestrebt, aber nicht um den Preis der Knechtschaft. Ich will Gottes Gesetz gehorchen, nicht römischem.
Das römische Gesetz ist die Wirklichkeit.
Ich glaube an die Wirklichkeit Jesu Christi.
So gänzlich ohne Kompromisse?
Ohne.
Ihr begreift natürlich, dass Rom das als reine Provokation empfinden wird.
Ja.
Und dass sie sicher zurückschlagen werden.
Ja, ich weiß.
Na schön, solange ihr es wisst. Dürfte ich jetzt wohl mein Geschenk haben?
Hm? Ja, gewiss.
Und dann schlagen wir die Bibel auf und lesen dann und merken, wow, da hat der Gott von diesem Jesus, da hat der Hoffnung. Da ist eine Hoffnung in diesem Wort drin, die unser Leben verändert. Und das wünsche ich mir für die nächste Zeit, die kommt. Und meine letzte Frage ist, seid ihr bereit? Bist du bereit? Bist du bereit, die Bibel aufzuschlagen, tagtäglich? Die Bibel aufzuschlagen, zu sagen, hey, also sogar auf Deutsch, ich verstehe es sogar. Es ist kompliziert geschrieben, aber es gibt eine Hoffnung für alle, die der Urs Dingelin hat geholfen zu übersetzen. Das verstehe ich noch besser. Hey, bist du bereit, diesem Wort zu vertrauen? Und bist du bereit, herzustehen und zu sagen, jawohl, das Evangelium gilt auch für mich und gilt für jeden Nächsten, der mir begegnet. Bist du bereit dazu? Ich finde es eindrücklich, kurz, es war wirklich nur kurz gewesen, in das Leben von Martin Luther hineinzuschauen. Und was ich ganz krass finde, und das ist auch die Botschaft heute Morgen, hey, einzelne Verse können so viel verändern. Ich kann eine innere Bewegung ausmachen, die ein ganzes Leben, eine ganze Kirche auf den Kopf stellen. Und logischerweise brauchen wir keine Reformation mehr. Logischerweise brauchen wir nicht jemanden, der wieder aufsteht und alles will total verändern. Aber wir brauchen Leute, die die Bibel aufschlagen und dem Gott zutrauen, rede in mein Leben. Rede in mein Leben. Geradlinig, fadengrad, wie es soll sein, dass es mehr verändert ins Positive. Dass ich Menschen kann sehen auf dieser Welt und mit Barmherzigkeit begegnen. Und dann das Evangelium weitergeben. Das wünsche ich mir von Herzen und für uns alle. Ich möchte beten. Jesus, danke vielmals, hast du dir gezeigt, hast du gelebt auf dieser Welt, bist du gestorben, hast du gelitten, bist du gestorben, bist du auferstanden für unsere Schuld, für unsere Sünde, dass wir können sagen, leider Gnade, sind wir errettet, leider die Gnade. Und wir glauben, dass das uns rettet, wir glauben, dass das das Evangelium ist und wir glauben, dass das eine Kraft ist, die noch heute gültig ist und dass wir uns nicht müssen schämen, sondern es dürfen voller Freude und voller Hoffnung und Leidenschaft heraustragen in die Welt. Davon erzählen, ohne uns zu schämen. Gib uns Kraft, gib uns eine Power, gib uns eine Leidenschaft für das, was nur von dir kommt. Und Jesus, gib uns wirklich eine Vertrautheit mit deinem Wort. Rede zu uns jedes Mal, wenn wir die Bibel aufschlagen und mach uns bewusst, dass da Kraft drin ist. weil du das hier geprägt hast, weil du das eingegeben hast. In deinem Namen.